Kommen heute zum dritten, zu der dritten Lehrstunde über das Thema die Gemeinde, über das 26. Kapitel in unserem Glaubensbekenntnis. Und nachdem wir nun schon das Aussehen der Gemeinde betrachtet haben und auch den inneren Aufbau der Gemeinde, wollen wir nun in einer letzten Stunde noch über den Auftrag der Gemeinde nachdenken. Was ist die Aufgabe, die Christus seiner Gemeinde gegeben hat? Was soll die Gemeinde auf dieser Erde tun, damit sie ihren Zweck erfüllt? Die Antwort ist eigentlich denkbar einfach. Der Auftrag der Gemeinde ist, Gott in Christus zu verherrlichen. In Epheser 1, Vers 12 heißt es: Alle, die auf Christus hoffen, sind bestimmt zum Preise seiner Herrlichkeit. Die Gemeinde als Gesamtheit der Gläubigen, als Gesamtheit derer, die auf Christus hoffen, ist bestimmt zum Preise seiner Herrlichkeit. Und das soll sich in den einzelnen Ortsgemeinden beweisen. Der Auftrag der Ortsgemeinde ist, diese Aufgabe zu erfüllen. Die Gemeinde soll Gott in Christus verherrlichen. Dieser eine Auftrag hat aber verschiedene Aspekte oder verschiedene Richtungen, wenn man so will. Und die wollen wir heute betrachten. Und ich habe das mal sortiert. Die erste Richtung ist nach oben. Die Gemeinde soll Gott verherrlichen durch Anbetung. Die Gemeinde hat den Auftrag, Gott in Christus zu verherrlichen, indem sie ihn beständig anbetet. Gott ist das höchste Wesen, Schöpfer aller Dinge, die einzig souveräne Majestät im ganzen Universum. Er ist unendlich gut, unendlich weise, mächtig und würdig, und er ist es wert, angebetet zu werden. Doch von Natur aus befinden sich die Menschen durch ihre Sünde in Rebellion und in Feindschaft gegen Gott. Und der Ursprung der Sünde ist, der Mensch will Gott nicht anbeten, obwohl es Gott allein zukommt. Er hat Gott den Rücken zugekehrt und liebt sich selbst mehr als Gott. Aber die erlöste Gemeinde wurde befreit von ihrer Schuld, gereinigt, geheiligt, um Gott wieder so anzubeten, wie es ihm gebührt. Jesus sagte zu der Frau am Brunnen in Johannes 4, Vers 23, die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Denn der Vater sucht solche Anbeter. Das Wesen der Gemeinde sollte also sein, dass sie Gott anbetet in Wahrheit und im Geist. Und besonders im Gottesdienst, aber auch in allen anderen Veranstaltungen der Gemeinde, soll die Anbetung Gottes sichtbar werden. Soll erfahrbar werden, hier wird der einzig lebendige Gott angebetet. Die Gemeinde hat den Auftrag, Gott so anzubeten, wie es ihm gefällt. Jesus hat gesagt, Gott sucht solche Anbeter, die in Wahrheit und im Geist anbeten. Das ist der Auftrag, den er seiner Gemeinde gegeben hat. Wir haben zu dem Thema Gottesdienst und besonders über das regulative Prinzip schon eine sehr gute Ausführung gehört. Deswegen will ich nur noch ganz kurz auf einige Elemente der Anbetung eingehen. Damit zum einen das Gebet. Dankbares und vertrauensvolles Gebet in der Gemeinde gehört zur Anbetung. Denn wenn wir im Gebet uns an Gott richten, bekennen wir damit, dass er allein der Geber aller guten Gaben ist. Und dass wir tatsächlich all unsere Sorgen auf ihn werfen können, wie es in der Schrift heißt. Weil wir daran festhalten, weil wir darauf vertrauen, dass er treu und vertrauenswürdig ist. Und dass er gütig ist. Johannes 14, Vers 13 heißt es, und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Ja? Das heißt, durch das Gebet verherrlichen wir Gott durch Christus. Oder auch 1. Thessalonicher 5, Vers 17 und 18. Da sagt Paulus, betet unablässig, sagt in allem Dank, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Es ist Gottes Wille, dass wir im Gebet diese Beziehung zu Gott aufrechterhalten, unablässig Dank sagen und Gott dadurch verherrlichen. Oder auch Philipper 4, Vers 6, seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Es drückt also diese enge Gemeinschaft der Gemeinde mit Gott aus, der Gemeinde mit ihrem Haupt, eine vertrauensvolle Gemeinschaft. Und das ist Anbetung. Aber auch Lobpreis ist ein weiterer Ausdruck von Dank und Verehrung. Indem wir Gott Loblieder singen und dabei seine großen Taten verkündigen, wir singen, bestaunen und freuen wir uns an seinem Wesen und an seinen Werken. Das heißt, durch Lieder, durch Lobpreis vergegenwärtigen wir uns, was Christus für uns ist, wer er für uns ist und was er für uns getan hat. Und wir preisen, wir rühmen ihn dafür. Lobpreis ist ein Ausdruck der Freude darüber. Deswegen schreibt Paulus in Kolosser 3, Vers 16, mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern singt Gott in euren Herzen in Gnade. Oder auch Römer 15, Vers 6, damit ihr einmütig mit einem Mund den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus lobt. Ja? Das heißt, in der Gemeinde sollen wir Gott verherrlichen, dadurch, dass wir Loblieder singen, dass wir rühmen. Aber auch Lesung und Auslegung des Wortes Gottes. Im Gottesdienst lesen wir sowohl das Gesetz als auch fortlaufend durch die Bücher der ganzen Schrift. Und weil wir daran festhalten, dass das ein Teil der Anbetung ist. Indem wir nämlich auf das Wort Gottes hören, ehren wir Gott. Weil wir darauf vertrauen, dass es Gottes Wort an uns ist und dass wir dieses Wort brauchen für unser Leben. Weil wir bekennen, dass Christus in unserer Gemeinde regiert durch sein Wort und wir ihm folgen und gehorchen wollen und nicht unseren eigenen Gedanken und Ideen nur entsprechen. Und in der Predigt legen wir das Wort Gottes aus. Wir betonen darin seine Wahrheit, seine Weisheit und vertrauen auf seine verändernde und lebenswirksame Kraft durch sein Wort. Paulus schreibt zum Beispiel an Timotheus in 1. Timotheus 4, Vers 13, bis ich komme, sei bedacht auf das Vorlesen, das Ermahnen und das Lehren. Oder 2. Timotheus 4, 1 bis 4, gibt er eine große Einleitung. Daher ermahne ich dich ernstlich vor dem Angesicht Gottes und des Herrn Jesus Christus, der Lebendige und Tote richten wird, um seiner Erscheinung und seines Reiches willen, verkündige das Wort. Tritt dafür ein. Es sei gelegen oder ungelegen, überführe, tat er, ermahne mit aller Langmut und Belehrung, denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen. Es gehört also zur Verherrlichung Gottes, dass wir ihn anbeten durch Gebet, durch Lobpreis und durch Wertschätzung seines Wortes, durch Hören auf sein Wort in der Lesung und in der Predigt. Aber der zweite Aspekt, und das ist der Hauptpunkt für diese Lehrstunde, ist nach innen die Verherrlichung Gottes durch Auferbauung. Gott hat seine Gemeinde nicht nur dazu beauftragt, einen äußeren Gottesdienst durchzuführen und Gott tatsächlich in Geist und Wahrheit anzubeten, sondern Gott will auch durch seine Gemeinde selbst verherrlicht werden, indem er der Gemeinde, indem an der Gemeinde die Kraft und das Wirken Gottes sichtbar wird. In 2. Thessalonicher 1, Vers 10 bis 12 schreibt Paulus, an jenem Tag, wenn er kommen wird, also wenn Christus wiederkommen wird, um verherrlicht zu werden in seinen Heiligen und bewundert in denen, die glauben. Denn unser Zeugnis hat bei euch Glauben gefunden. Deshalb beten wir auch alle Zeit für euch, dass unser Gott euch der Berufung würdig mache und alles Wohlgefallen der Güte und das Werk des Glaubens in Kraft zur Erfüllung bringe, damit der Name unseres Herrn Jesus Christus in euch verherrlicht werde und ihr in ihm, gemäß der Gnade unseres Gottes und des Herrn Jesus Christus. Ein Auftrag der Gemeinde ist, innerlich so sehr verändert zu werden, dass es ein Schaufenster für die Herrlichkeit Gottes wird. Dass die Menschen an der Gemeinde sehen können, was haben die für einen großen Gott? Wie wird die Kraft und das Wirken unseres Herrn in der Gemeinde sichtbar? Die Hauptpunkte sind drei: Reinheit, Einheit und Liebe. Die Gemeinde hat den Auftrag, Gott zu verherrlichen durch die Auferbauung in der Gemeinde, und zwar in den Punkten Reinheit, Einheit und Liebe. Gott wird in Christus verherrlicht, wenn eine Gemeinde nach moralischer und geistlicher Reinheit strebt. Wenn eine Gemeinde gegen die Sünde kämpft, die Christus verunehrt und wirklich um Heiligung des Lebens eifert, dann wird Christus groß gemacht. Dann wird dadurch bekannt und bewiesen, wir glauben daran, dass die Kraft Gottes uns verändern kann. Und zwar zum Guten. 1. Korinther 6, Vers 20 heißt es, denn ihr seid teuer erkauft, darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören. Wenn wir also verstanden haben als Gemeinde, Christus hat uns erkauft durch sein Blut, dann sollen wir durch Reinheit, und zwar äußere und innere Reinheit, nun Gott verherrlichen. In unserem Leib. Was Ähnliches sagt auch Epheser 5, 25 bis 27. Ihr Männer, liebt eure Frauen, gleich wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat, durch das Wasserbad im Wort, damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, so dass sie weder Flecken noch Runzel noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Christus will also, dass seine Braut, seine Gemeinde rein und heilig und fleckenlos, tadellos dasteht. Und er selbst wirkt in Kraft, er heiligt seine Gemeinde. Und das ist das Vorbild für die Ehemänner, wie sie auch sich hingeben sollen und ihre Frauen in der Lehre und im Wort reinigen sollen. Aber hier sehen wir, es ist ein Auftrag der Gemeinde, nach Reinigung und nach Heiligung zu streben. Weil Christus sich hingegeben hat und seine Gemeinde teuer erkauft hat, ist es der Auftrag der Gemeinde, in Heiligung zu wachsen. Und wir wissen, dass es nicht aus eigener Kraft geschieht, sondern wir haben gerade gelesen, es ist Christus, der heiligt. Es ist Christi Kraft allein, die in der Gemeinde dieses wirken kann. Doch es ist der Auftrag der Gemeinde, diese Reinheit in der Kraft Christi beständig voranzutreiben, anzuwenden. Der Hebräerbriefschreiber sagt, jagt der Heiligung nach, ohne die niemand den Herrn sehen wird. In der letzten Stunde haben wir gesehen, dass die Ältesten in der Reinheit und Heiligung des Lebens ein gutes Vorbild darstellen sollten. Das gehörte zu den Qualifikationen eines Ältesten. Gleichzeitig ist es aber der Auftrag der ganzen Gemeinde, diesem Vorbild nachzulaufen. Selber in Heiligung und Reinheit zu wachsen und zu reifen. Durch eine Gemeinde, die unrein, sündhaft oder ungeheiligt auftritt, wird nämlich Gottes Name verlästert. Paulus zitiert in Römer 2, 23 und 24, du rühmst dich des Gesetzes und verunehrst doch Gott durch Übertretung des Gesetzes? Denn der Name Gottes wird euretwegen gelästert unter den Heiden, wie es geschrieben steht. Das heißt, durch ein unreinen Wandel der Gemeinde wird der Name Gottes verlästert. Darum gehört es zum Auftrag der Gemeinde, wenn sie Gott verherrlichen will, auch nach Reinheit des Lebens zu streben. Durch einen heiligen und moralischen Wandel beweist eine Gemeinde die Realität der Herzensveränderung, der erneuernden Kraft Gottes, wie er es für den neuen Bund verheißen hat. Ja, wir lesen schon in den Propheten, dass Gott gesagt hat, ich werde euch ein neues Herz geben. Ein Herz, das meine Gebote befolgt, wo meine Gebote drin geschrieben stehen. Und die Gemeinde soll das veranschaulichen, soll das sichtbar machen. Ja, die Verheißung des neuen Bundes, ja, die erneuernde Kraft Gottes ist wirksam und verändert. Das Gleiche gilt auch für die Einheit. Gott hat in Jeremia 32 verheißen, dass das neue Bundesvolk ein Herz und einen Wandel hat. Ja? Eine Gemeinde verherrlicht Gott in Christus durch das Ausleben geistgewirkter Einheit. Ein Herz und ein Wandel. Denn nur durch diese Einheit kann eine Gemeinde Gott wirklich verherrlichen. In Römer 15, 5 bis 7 heißt es, der Gott des Ausharrens und des Trostes aber gebe euch untereinander eines Sinnes zu sein, Christus Jesus gemäß, damit ihr einmütig mit einem Mund den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus lobt. Darum nehmt einander an, gleich wie auch Christus uns angenommen hat, zur Ehre Gottes. Für die Anbetung und für die Verherrlichung Gottes ist es wichtig, Einheit in der Gemeinde zu haben. Eines Sinnes zu sein. Auch in 1. Korinther 1, Vers 10 schreibt Paulus, ich ermahne euch aber, Brüder, durch den Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle einmütig redet und nicht Spaltung unter euch seien, sondern dass ihr in demselben Sinn und in derselben Meinung völlig zusammengefügt seid. Oder auch 2. Korinther 13, 11. Im Übrigen, Brüder, freut euch, lasst euch zurechtbringen, lasst euch ermuntern, seid eines Sinnes. Haltet Frieden. Und so gibt es noch ganz viele Ermahnungen der Apostel, die die Gemeinden aufrufen, Einheit zu bewahren, eines Sinnes zu sein, danach zu streben, mit einem Mund Gott preisen zu können. Die Einheit einer Gemeinde ist ein Beweis der geistlichen Verbindung. Und das ist keine geringe Sache. Es ist ein Beweis der geistlichen Verbindung, der Zusammenfügung zu einem Leib. Dass der Geist uns alle, die wir unterschiedlich sind, zu einem Bekenntnis, zu einem Leib zusammengefügt hat. Dass wir diese Einheit im Geist erfahren und nicht einfach nur ein Interessenclub sind. Diese Einheit ist keine gezwungene Anpassung, keine systematische Einheit oder eine organisatorische Einheit, sondern eine organische Einheit. Wir sind zusammengewachsen, wir sind zusammengefügt zu einem Leib. Es ist keine gezwungene Anpassung, so dass es keine unterschiedlichen Meinungen oder keine Fragen oder unterschiedlichen Ansichten erlaubt sind. Aber die Einheit des Geistes zeigt sich in drei wichtigen Aspekten in einer Gemeinde. Einheitlich im Bekenntnis, in der Ordnung und in der gegenseitigen Annahme. Eine Gemeinde ist kein zusammengeworfener Haufen, wo alle Jesus irgendwie gut finden. Wo irgendwie der Name Jesus so der einzige und kleinste gemeinsame Nenner ist. Eine Gemeinde ist eine Gemeinschaft, wo die Lehre der Schrift klar verkündigt, gemeinsam studiert und vereint bekannt werden kann. Und die Ämter, von denen wir die letzte Woche gehört haben, hat Christus seiner Gemeinde gerade dazu gegeben, dass die Einheit im Bekenntnis gewährleistet werden kann. In Epheser 4, ab Vers 11 heißt es, er hat uns Hirten und Lehrer gegeben zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus. Gott hat seine Gemeinde ausgerüstet mit Ämtern. Einmal mit den grundlegenden Schriften der Apostel und der Propheten, aber auch mit den bleibenden Ämtern der Ältesten, der Hirten, damit wir zur Einheit des Glaubens und zu der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen. Und die Einheit des Glaubens beweist, inwiefern wir die Person und das Werk Christi tatsächlich verstanden haben. Darum darf eine Gemeinde Lehrfragen nicht einfach übergehen, wie das manchmal gerne gemacht wird, sondern sie muss sich darum mühen, eine Einheit des Bekenntnisses zu finden. Einheit des Glaubens heißt, alle Mitglieder können wissen, was die Lehrmeinung der Gemeinde ist, was das Bekenntnis der Gemeinde ist. Selbst wenn in manchen Fragen vielleicht unterschiedliche Ansichten Einzelner gibt, kann ein Gemeindeglied sagen, unsere Gemeinde lehrt das. Einige Gemeinden laden jede Woche fremde Prediger aus ganz unterschiedlichen Gemeinden ein. Und das Resultat ist, der eine predigt seine Meinung zu dem Thema, und der nächste, vielleicht zum gleichen Thema, eine ganz andere Meinung. Und kein Gemeindeglied weiß, wie denkt unsere Gemeinde jetzt über diese Lehre. Und jeder muss das irgendwie für sich selbst persönlich ausmachen. Zum Beispiel, wie ist die Beziehung Israels zur Gemeinde? Sollten wir jüdischer werden, damit wir bessere Christen werden? Ich weiß von einigen Gemeinden, die hier keine klare Lehre vertreten. Und Einzelne in der Gemeinde für ganz viel Unruhe und Aufsehen erregen bezüglich der Frage Israels. Aber erst durch die Lehre des Wortes Gottes wächst eine Gemeinde und reift sie geistlich. Und es gibt keine geistliche Auferbauung und Stärkung in der Gemeinde ohne Lehre des Wortes Gottes. Und um gesund wachsen zu können, ist die Einheit des Bekenntnisses essentiell, damit die Glieder nicht umhergeworfen werden von einem jeden Wind der Lehre, wie es heißt. Wir müssen danach streben, einheitlich zu wissen, wie steht unsere Gemeinde zu diesem Thema. Ja? Weiter ist auch die Einheit der Ordnung wichtig. Viele Gemeinden haben die größten Probleme mit der Ordnung der Gemeinde. Wer hat wie viel Autorität? Muss ich mich wirklich dem unterordnen? Mir hat doch niemand etwas zu sagen. Mein Glaube ist meine Privatsache. Das geht nur mich etwas an. Paulus sagt, Gott ist kein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Unfrieden und Streit um Macht und Anerkennung ist ein böses und verderbliches Übel. Christus sagt zu seinen Jüngern in Matthäus 20, Vers 25, ihr wisst, dass die Regenten der Nationen sie beherrschen und die Großen Gewalt gegen sie ausüben. Unter euch wird es nicht so sein. Unter euch wird es nicht so sein, sondern wenn jemand unter euch groß werden will, wird er euer Diener sein. Und wenn jemand unter euch der Erste sein will, wird er euer Sklave sein. Gleich wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Eine biblisch geordnete Gemeinde zeugt von einer geistlichen Unterordnung gegenüber Christus und den von ihm eingesetzten Ältesten. Machtspiele, falsche Autoritätsansprüche zeugen von einem stolzen und rebellischen Geist, der Gott nicht ehren kann. Wenn aber eine Gemeinde auch Herausforderungen, auch Schwierigkeiten in demütiger Ordnung lösen kann. Wir haben ein Beispiel von Christus in Matthäus 18, welche Schritte wir nach einer guten Ordnung durchgehen können, um Konflikte zu lösen. Wenn eine Gemeinde solche Herausforderungen in einer Einheit der Ordnung lösen kann, dann verherrlicht sie Christus, den Friedefürsten, damit. Aber auch die Einheit in gegenseitiger Annahme. Neben der Einheit in Bekenntnis und Ordnung ist die dritte entscheidende Einheit die der gegenseitigen Annahme. Und das war eine der größten Herausforderungen für die frühe Kirche, für die frühe Gemeinde und ist es auch bis heute. Doch kaum wird die vereinende Kraft des Geistes in einer Gemeinde deutlicher, als wenn sich Juden und Griechen, Arme und Reiche, Sklaven und Herren, Junge und Arme gegenseitig herzlich annehmen und schätzen. Paulus sagt in Kolosser 3, da ist weder Grieche noch Jude, Beschnittener noch Unbeschnittener, Barbar, Skythe, Sklave, Freier, sondern Christus, alles und in allen. Das macht den Wert und diesen Kostbarkeit der Gemeinde aus, dass hier eine Einheit in der gegenseitigen Annahme besteht. Soziale oder ethnische Abstufungen sind eine Schande für eine Gemeinde und raubt ihr ihre kostbare Schönheit. Der Jakobusbrief warnt uns vor unterschiedlicher Anerkennung wegen dem Vermögen, dass Reiche mehr angesehen sind als die Armen oder anders behandelt werden. Der Philipperbrief warnt vor Unterschieden wegen der sozialen Stellung. Der Römerbrief vor Überheblichkeit wegen ethnischen Abstammungen. Gehöre ich nun dem Fleisch nach, zu Abrahams Nachkommen? Ja? Diese Einheit in gegenseitiger Annahme verherrlicht Christus. Verherrlicht, dass er uns zu eins gemacht hat, dass er sich über alle erbarmt hat. Aber diese Einheit der gegenseitigen Annahme wird nicht gelöst durch Milieukirchen, wie es heute der Trend ist. Wenn man sagt, okay, wir haben eine Gemeinde nur für Jugendliche, dann fällt es uns einfach viel einfacher, uns gegenseitig anzunehmen. Oder wir haben eine Gemeinde nur für Intellektuelle. Oder nur für besondere ethnische Gruppen oder nur für besondere kulturelle Gruppen. Eine Gemeinde verherrlicht Gott durch die Einheit gerade inmitten von kulturellen, sozialen, wirtschaftlichen, ethnischen Unterschieden. In der Schrift heißt es, nehmt einander an, gleich wie Christus euch angenommen hat. Das ist ja gerade das, was wir bestaunen. Christus in euch, euch Heiden, die Hoffnung der Herrlichkeit, wie es in Kolosser heißt, das ist etwas Erstaunliches und wir verherrlichen Christus damit, wenn wir gegenseitige Annahme in der Gemeinde ausleben und bekennen, oh ja, wir sind ganz unterschiedlich. Christus hat nicht nur eine Gruppe gerettet, aber er hat uns zu eins gemacht. Das, was in dieser Welt hier kaum möglich ist. Und schließlich verherrlicht eine Gemeinde Gott durch die gegenseitige Liebe. Dies ist keine Gefühlsduselei, sondern ein ganz klares Gebot Christi für seine Gemeinde. Johannes 13, Vers 34 sagt Jesus, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt. Damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Was ist mit Liebe gemeint? Sollen wir einander Liebesgedichte schreiben? Oder Valentinskarten jetzt bald? Mit Liebe meint Christus eine dienende, anteilnehmende und helfende Liebe. Er hat dieses Gebot gegeben, kurz nachdem er seinen Jüngern gerade die Füße gewaschen hat. Das ist nicht romantisch, aber es zeigt eine dienende, hingebungsvolle Liebe. Wie soll eine Gemeinde diese Liebe ausdrücken? Liebe in der Gemeinde ist wie Familienliebe. Es ist wie die Liebe einer Familie. Es ist zunächst einmal geprägt von Gemeinschaft. Es gibt keine herzliche und tätige Liebe ohne Gemeinschaft. Eine Gemeinde, in der gleich alle nach dem Gottesdienst nach Hause fahren, zeugt nicht von der Liebe, durch die Jesu Jünger erkannt werden sollen. Und darum schreibt Johannes in 1. Johannes 4, Vers 7, Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist die Liebe. Durch die Liebe verherrlichen wir Gott, der uns geliebt hat, der Liebe wirkt und der selbst die Liebe ist. Doch wie in jeder Familie, so ist neben der Gemeinschaft auch die Vergebung ein wichtiger Bestandteil, damit die Liebesgemeinschaft anhalten kann. Zur Liebe gehört die Vergebungsbereitschaft. Kolosser 3, Vers 12 heißt es, zieht nun an, als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut, ertragt einander und vergebt euch gegenseitig. Wenn einer Klage gegen den anderen hat, wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Zu diesem allen aber die Liebe, die das Band der Vollkommenheit ist. Die Schrift verheimlicht nicht, dass in Gemeinde nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Aber wir sollen nach Liebe streben. Und Liebe ist manchmal Arbeit. Und Liebe braucht Vergebung. Sie lebt von Vergebung. Aber gerade daran sollen die Jünger Jesu, soll die Gemeinde erkannt werden. Sie schaffen es, selbst bei Konflikten, selbst bei Klagen, die wir aufgrund unserer Schwachheit und Sündhaftigkeit immer wieder hervorrufen. Wir schaffen, einander zu vergeben. Einander liebevoll anzunehmen. Einander in Liebe zu dienen. Und nicht jeder nur seinen eigenen Vorteil sucht. Die Liebe zeigt sich auch in der Fürbitte. In manchen Gemeinden, da kennen sich die Glieder noch nicht einmal. Noch interessieren sie sich irgendwie füreinander. Die gegenseitige Fürbitte in einer Gemeinde ist aber ein nützliches Instrument, die Liebe anzufachen. Wenn ich Anteil nehmen kann an den Bitten, an den Danksagungen, an dem Leben des anderen, meines Bruders oder meiner Schwester, wenn ich teilnehmen kann, um mit dafür einzustehen vor dem Thron Gottes, dann hat es Auswirkungen auf die Liebe, hat es Auswirkungen auf die Gemeinschaft, auf das Miteinander. Am Leben des anderen Anteil zu nehmen und für sein geistliches und leibliches Wohl zu beten, ist häufig gerade der Klebstoff, der uns zusammenhält. Jakobus 5, Vers 16 ermahnt uns, dass wir füreinander beten sollen. Und ein dritter Aspekt der Liebe ist auch die tätige Hilfe. Hier gehört eigentlich der Begriff Diakonie hinein. Diakonie im geistlichen Sinne ist der Begriff der liebevollen Fürsorge innerhalb der Gemeinde. Ja, wir haben hier einen ganzen Haufen an Stellen. Zum Beispiel Jakobus 2, Vers 15. Wenn aber ein Bruder oder eine Schwester dürftig gekleidet ist und der täglichen Nahrung entbehrt, oder jemand unter euch spricht zu ihnen, geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch, ihr gebt ihnen aber nicht das für den Leib Notwendige, was nützt es? So ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich selbst tot. Jakobus ermahnt also, wenn ein Bruder oder eine Schwester in der Gemeinde Not leidet, dann ist es der Aufgabe der Gemeinde, diese Not abzuwenden oder dort mitzuhelfen und zu unterstützen und nicht einfach nur ein paar fromme Floskeln abzugeben. Oder 1. Johannes 3, Vers 17. Wer aber irdischen Besitz hat und sieht seinen Bruder Mangel leiden und verschließt sein Herz vor ihm, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Liebevolle Hilfe heißt nicht Gütergemeinschaft. Wir haben einfach alles gleich. Und dann wird nach dem Kommunismus alles schön aufgeteilt. Aber es bedeutet, tatkräftig einander zu helfen. Da, wo Not ist, wo wir Brüder oder Schwestern sehen, die zu kämpfen haben, die Schwierigkeiten haben, dass wir, wenn möglich, die eigenen Mittel mitgebrauchen, um den Geschwistern zu helfen. Und hierzu gehört auch Gastfreundschaft, finanzielle Unterstützung, Ratschlag, Hilfe bei Behördengängen, Ausbildungsplatzsuche, Babysitting, Putzen, Erziehungstipps, Spende von gebrauchten Sachen und vieles mehr. Und das ist auch gemeint mit Jesu Worten, als er sagt in Matthäus 25, 40, wahrlich, ich sage euch, was ihr einen dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Christus wird verherrlicht, wenn wir einander lieben. Durch die Gemeinschaft, durch die Fürbitte und durch die tätige Hilfe. Wir sehen also, eine Gemeinde soll Gott verherrlichen. Durch Reinheit, durch Einheit und durch Liebe. Das gehört zu dem Auftrag, zu dem Zweck der Gemeinde in dieser Welt. Aber was geschieht denn, wenn in einer Gemeinde die Reinheit, die Einheit oder die Liebe vernachlässigt wird? Wenn Einheit, Reinheit oder Liebe Schaden leidet in einer Gemeinde, was geschieht dann? Dies ist der Ort für Gemeindezucht. Wie schon in der letzten Stunde erwähnt, Gemeindezucht hat nicht den Hauptzweck, einzelne Personen zu bestrafen oder zu beschämen. Es geht um die Bewahrung des Auftrags der Gemeinde. Die Gemeinde hat die Verantwortung, die Reinheit, Einheit und die Liebe zu stärken in der Gemeinde. Und in Fällen von moralischer Unreinheit, Irrlehre oder persönlicher Kränkungen darf eine Gemeinde darum nicht tatenlos abwarten oder so tun, als ob nichts geschehen wäre. Ein unmoralischer Lebensstil eines Gemeindegliedes, das gegen die Reinheit spricht, ist eine Beschmutzung der ganzen Gemeinde. Stellt euch mal vor, ein Gemeindeglied von uns begeht Ehebruch, verlässt Frau und Kinder und kommt dann nach 2 Wochen mit einer neuen Freundin hier zum Gottesdienst. Wenn die Gemeinde nichts sagt oder so tut, als wäre nichts geschehen, hat das weitreichende Folgen. Erstens, die Person wird nicht zur Buße gerufen. Und dadurch kann sie in einem sündigen Lebensstil verharren. Schon aus Liebe um dieser Person willen ist eine Gemeinde aufgefordert, zu ermahnen. Aber die zurückgelassene und hilflose Frau und die Kinder werden gedemütigt und sie fühlen sich von der Gemeinde im Stich gelassen, weil die Gemeinde den Mann nicht zurechtgewiesen hat. Das heißt, hier wird auch die Liebe oder die Anteilnahme der Gemeinde völlig vernachlässigt. Und vermutlich wird so eine Frau auch nicht mehr zum Gottesdienst kommen, wenn sie ständig gekränkt wird durch den Anblick ihres untreuen Ehemannes. Andere Ehemänner sehen, oh, dieses Vergehen hat ja gar keine Konsequenzen in der Gemeinde. Dann fühlen sie sich ermutigt, kann ich ja vielleicht auch einmal etwas wagen. Oder Jugendliche denken, ah, dann ist es ja doch nicht ganz so ernst mit der Ehe, da kann ich da vielleicht auch ein bisschen freizügiger mit umgehen. Und Außenstehende sehen das, dass diese Konsequenzen in der Gemeinde und sehen, ah, die Christen, die sind auch nicht treuer und reiner in ihrem Leben als wir, die Gottlosen. Der Glaube ist doch nur eine Heuchelei. Das ist doch nur eine Fassade. Hier zeigt sich doch die Realität. Und so wird der Name Gottes gelästert. Ja, also hier sehen wir, Gemeindezucht bedeutet, Reinheit, Einheit und Liebe in der Gemeinde aufrechtzuerhalten. Und eine Gemeinde, die einfach solche Sünden duldet, vergeht sich an dieser hohen Berufung. Das Gleiche gilt bei ihr Lehre. Wenn falsche Lehre in der Gemeinde unter dem Deckmantel der Toleranz geduldet wird, entstehen Spaltungen und Parteiungen und die Einheit der Gemeinde geht zugrunde. Oder auch bei persönlichen Vergehen und Kränkungen in einer Gemeinde ist eine Gemeinde dazu verpflichtet, alles zu tun, um die Vergebung in der Liebe zu bewirken. Wo die Liebe durch tatenloses Zusehen oder beschämendes Weggucken geopfert wird, kann die Wurzel der Bitterkeit zum Verderben der ganzen Gemeinde wachsen. Durch mangelnde Zucht wird der Auftrag einer Gemeinde in dieser Welt völlig verkehrt. Die Gemeindezucht ist also eine natürliche und eine notwendige Konsequenz zur Durchführung des Auftrags der Gemeinde. Gemeindezucht wird immer angewendet, um alle Glieder wieder zur Reinheit, Einheit und Liebe zu führen. Und erst wenn dies nach allen Mühen nicht möglich ist, wird ein Glied ausgeschlossen. Doch selbst das soll zum Schutz der übrigen, aber auch zum Aufwachen und zur geistigen Wiederherstellung des Unruhestifters dienen. In der letzten Stunde haben wir auch über die Bedeutung der Unabhängigkeit der Ortsgemeinde gesprochen. Unabhängigkeit bedeutet aber nicht Isolation und Einsiedlertum einer Gemeinde. Unser Bekenntnis bekräftigt deutlich, dass es wertvoll ist, für Gemeinden auch untereinander Beziehungen zu haben. Das heißt, der Auftrag der Auferbauung findet seinen Hauptaspekt in der einzelnen Ortsgemeinde. Aber die Ortsgemeinde hat auch einen Nutzen in der Verbindung zu anderen Ortsgemeinden. Unser Bekenntnis sagt in Kapitel 26, Abschnitt 14, so wie jede Gemeinde und alle ihre Glieder dazu verpflichtet sind, ständig für das Wohl und Gedeihen aller Gemeinden Christi an allen Orten zu beten und sie bei jeder Gelegenheit zu unterstützen, so sollen die Gemeinden Verbindung untereinander haben, zu ihrem Frieden, zum Wachstum in der Liebe und zur gegenseitigen Erbauung. Wenn eine Gemeinde Streitigkeiten hat, die sie selbst trotz allem Bemühen nicht lösen kann, so ist es weise, eine andere Gemeinde um Gebet und um Beratung zu bitten, damit die Ordnung in der Gemeinde wiederhergestellt werden kann, damit der Friede wiederhergestellt werden kann. Voraussetzung hier ist natürlich, dass es eine Einheit in der Lehre und in der Gemeindeordnung gibt. Ja, ich werde mir nicht einen Rat holen von einer Gemeinde, die eine komplett andere Lehre und eine ganz andere Vorstellung von Gemeindestrukturen hat, um unsere Probleme in der Gemeinde zu lösen. Aber die beratende Gemeinde hat keine Autorität, noch eine Befugnis zur Gemeindezucht in einer anderen Gemeinde. Aber sie kann als Vermittler oder als Ratgeber von ganz großem Nutzen sein. Wir können auch Liebe zu anderen Gemeinden zeigen, auf der Grundlage, dass wir mit anderen Gemeinden in der einen universalen Gemeinde verbunden sind, wie wir in der ersten Stunde gehört haben. Und diese Liebe zwischen den Gemeinden kann sich zeigen im Gebet, in Unterstützung und auch in Zusammenarbeit. Mit Epheser 6, Vers 18, mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist und wachet hierzu in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen, schreibt Paulus, für alle Heiligen. Hier sehen wir, wir haben eine Verpflichtung, nicht nur für die Glieder in unserer Gemeinde zu beten, sondern wenn wir Anteil nehmen an den Anliegen in anderer Gemeinden, an den Heiligen in anderen Gemeinden, haben wir hier auch, wir haben eine Verpflichtung, Gott auch dadurch zu ehren, dass wir für andere Gemeinden beten. Und dies ehrt Gott. Wir haben ein besonderes Beispiel, gibt uns Paulus in 2. Korinther 1, Vers 11. Da schreibt er, wobei auch ihr mitwirkt durch eure Fürbitte für uns, damit wegen der von vielen Personen für uns erbetenen Gnadengabe auch von vielen gedankt werde, um unseretwillen. Was meint er damit? Stellt euch mal vor, in der Gebetsstunde am Mittwochabend wird ein Brief der Gemeinde Constantia Park vorgelesen. Und Pastor Bronkhorst schreibt, wir haben ein ganz, ganz besonders wichtiges und dringendes Gebetsanliegen. Bitte betet mit für uns. Also beten wir für die Gemeinde Constantia Park, für ein besonderes Anliegen. Und dann, eine Woche später, am Mittwoch, wird wieder ein Brief von Constantia Park vorgelesen. Und da heißt es, die Gemeinde dankt kräftig für alle Gebete, für alle Unterstützung. Gott hat es tatsächlich auf wundersame Weise erhört. Was bewirkt das? Wir als Gemeinde würden Gott dafür preisen, dass er Gutes getan hat an der Gemeinde in Constantia Park. Und wir würden ihn loben und noch mehr uns freuen an seiner Macht und seiner Wirksamkeit über die Grenzen unserer Gemeinde hinaus. Und deswegen sagt Paulus hier, das führt zum Dank vieler für diese eine besondere Gnadengabe. Aber auch die Unterstützung. In 2. Korinther 8, Abvers 1 heißt es, wir wollen euch aber, ihr Brüder, von der Gnade Gottes berichten, die den Gemeinden Mazedoniens gegeben wurde. In einer großen Prüfung der Bedrängnis hat ihre überfließende Freude und ihre tiefe Armut die Schätze ihrer Freigebigkeit zutage gefördert. Denn nach ihrem Vermögen, ja ich bezeuge es, über ihr Vermögen hinaus waren sie bereitwillig und sie baten uns mit vielem Zureden, dass wir die Liebesgabe und ihre Gemeinschaft am Dienst für die Heiligen annehmen sollten. Die Gemeinden in Mazedonien haben gehört, dass die Gemeinde in Jerusalem Not leidet. Die hatten Probleme, finanzielle Probleme. Und darum haben sie Geld gesammelt, obwohl sie selbst nicht viel hatten, und haben Paulus mit viel Zureden überredet, es als eine Liebesgabe für die Gemeinden in Jerusalem anzunehmen. Die Gemeinden in Mazedonien wollten sich damit keine Autorität über die Gemeinde in Jerusalem kaufen. Noch wollten sie zu irgendwelchen Entscheidungen drängen. Sie geben keine Auflagen hiermit. Sie wollen einfach die Gemeinde in Jerusalem aus Liebe unterstützen. Und das ehrt Gott. Paulus sagt, das ist die Gnade Gottes, die den Gemeinden Mazedoniens gegeben wurde. Freigebigkeit verherrlicht Gott, weil es eine Gnade Gottes ist, die er Gemeinden gibt. Wenn wir zum Beispiel einer befreundeten Gemeinde beim Bau ihres Gebäudes oder bei der Finanzierung von Missionsmaterial helfen, dann spricht das nicht gegen die Unabhängigkeit der Ortsgemeinde, solange wir nicht irgendwelche Autorität beanspruchen über die andere Gemeinde oder irgendwelche ganz besonderen Bedingungen knüpfen, sondern es zeugt von der Liebe untereinander. Und in gewissem Maße sogar eine Zusammenarbeit von Gemeinden biblisch berechtigt. Für diese Spende, von der wir gerade gehört haben, nach Jerusalem, hat nicht jede einzelne Gemeinde gesammelt und Boten geschickt, direkt nach Jerusalem, sondern die Gemeinden aus Mazedonien, also mehrere Gemeinden, haben sich auch mit den Gemeinden von Achaia verbunden. Sie haben sich zusammengetan und haben gemeinsam ein Team gebildet. Sie haben aus jeder Gemeinde zuverlässige Boten ausgewählt und die haben sie geschickt, dass sie gemeinsam an diesem Projekt arbeiten sollten. Und zwar haben sie ein Team gebildet und mit Paulus und Barnabas sind sie dann hingezogen und haben diese Spende nach Jerusalem gebracht. Es ist also ein konkretes Projekt, in dem mehrere unabhängige Ortsgemeinden zusammenarbeiten. Aber wichtig hierbei ist, es ist keine übergemeindliche oder dauerhafte Institution gegründet worden. sondern nur freiwillige und projektbezogene Zusammenarbeit. Es ist keine Allianz zur Finanzierung aller notleidenden Gemeinden entstanden mit einer eigenen Autorität und mit besonderen Verpflichtungen. Das ist manchmal die Gefahr, auch heutzutage bei übergemeindlichen Netzwerken und Projekten, die schnell zu einem Ersatz für Gemeinde oder einer Autorität überhalb der Gemeinde werden. Und wir halten die Unabhängigkeit der Ortsgemeinde für absolut biblisch und für die geistliche Gesundheit einer Gemeinde für sehr wichtig. Dennoch können Gemeinden zusammenarbeiten, ja, wenn klar ist, worauf es sich bezieht, wo die Grenzen sind. Zum Beispiel auch Kanzeltausch oder Einladung, dass ein Prediger aus einer anderen Gemeinde bei uns predigt, kann ein großer Gewinn zur Auferbauung der Gemeinde sein und auch zur Stärkung der Freundschaft und der Beziehung unter den Gemeinden. Hierbei ist natürlich umso wichtiger zu wissen, dass eine Einheit in Lehre und Ordnung herrscht, ja, damit wir nicht Anstoß nehmen oder verärgert werden, weil jetzt irgendwie ein Prediger seine ganz neuen Ideen hier verbreiten will. Im Neuen Testament werden dafür Empfehlungsschreiben von den Gemeinden mitgegeben, damit eine Gemeinde wusste, dieser ist kein Sektierer, sondern wir haben eine Einheit des Bekenntnisses mit ihm. Und wir garantieren dafür, dass er einen ordentlichen Lebenswandel hat. Wir können ihn nur empfehlen. Als letzten Punkt, und eigentlich verdient er mehr Aufmerksamkeit, aber wir haben bald eine Konferenz auch zum Thema Evangelisation, deswegen spreche ich das hier nur ganz kurz an. Der dritte Aspekt der Verherrlichung Gottes durch die Gemeinde ist nach außen die Verherrlichung Gottes durch das Zeugnis. Es ist die Verherrlichung Gottes durch das Zeugnis vom Evangelium. Paulus ruft in 2. Korinther 5, so sind wir nun Gesandte an Christi Stadt, indem Gott gleichsam durch uns ermahnt, wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Die Gemeinde hat den Auftrag zur Mission, hat den Auftrag, in dieser dunklen Welt Licht zu sein, zu rufen, hier ist das Evangelium. Christus ist es wert. Er hat sein Leben gegeben. Gott ist es wert, angebetet zu werden. Die Gemeinde hat den Auftrag, in dieser Welt ein Zeugnis für Gott und sein Evangelium zu sein. Jesus hat seine Jünger kurz vor der Himmelfahrt ermahnt, geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Es ist ein Auftrag, ein Befehl Christi an seine Gemeinde. Und dies ist der absolute und unmissverständliche Hauptauftrag der Gemeinde gegenüber der Welt. Predigt das Evangelium. Bringt es in diese Welt. Ein zweiter Aspekt ist der Dienst der Liebe. Das wird gerne Diakonie genannt, obwohl es außerhalb der Gemeinde hier getätigt wird. Das Problem ist, heute betreiben Kirchen gerne Diakonie anstatt Mission. Aber ein Theologe sagte einmal, Diakonie ohne Evangelisation ist grausam. Anderen zu helfen, ohne ihn auf Christus aufmerksam zu machen, auf das wahre Leben, ist grausam. Aber für viele Gemeinden ist es ein etwas bequemerer Weg, ein etwas einfacherer Weg. Denn um des Zeugnisses Christi willen werden Christen verfolgt und gehasst, nicht um den Dienst der Liebe. Aber der Hauptauftrag der Gemeinde gegenüber der Welt ist die Verkündigung und die Bezeugung des Evangeliums. Aber wir sollten in allem auch den Charakter Gottes widerspiegeln Und das ist die Berechtigung für den Dienst der Liebe auch gegenüber der Welt. Jesus sagt, Lukas 6, Vers 36, seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Oder Matthäus 5, Vers 44, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters seid, der in den Himmeln ist. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Das heißt, in unserem Auftrag, der Welt das Evangelium zu bezeugen, sollen wir auch gleichzeitig das Wesen und den Charakter unseres Gottes widerspiegeln. Und deswegen haben Christen seit jeher sich für die Armen und Schwachen in der Welt eingesetzt. Krankenhäuser und Waisenheime und all sowas wurde von Christen hervorgebracht. Auch wenn es mittlerweile häufig verstaatlicht ist, worüber wir uns auch freuen, dass der Staat diese Aufgaben aufnimmt, aber es geht zurück auf das Christentum, auf den Einfluss des Christentums. Aber trotzdem hat die Gemeinde, kann eine Gemeinde noch den Dienst auch für die Armen und Schwachen in unserer Gesellschaft annehmen. Dass wir sehen, wer ist es in unserer Gesellschaft, der leidet, der misshandelt wird, der ungerecht behandelt wird. Wir machen Petitionen gegen Abtreibung, weil wir sehen, dass gerade diese Kinder, die sich nicht selbst ausdrücken können, hier ohne irgendwelche Rechte ermordet werden. Und deswegen ist es wir spiegeln die Barmherzigkeit und die Liebe Gottes wider, wenn wir für die Armen und Schwachen und für die Entrechteten eintreten. Oder auch für die Stärkung der Familien eintreten, für soziale Gerechtigkeit, auch im Schulsystem oder wenn wir gegen Rassismus oder Korruption oder irgendwie etwas dergleichen eintreten. Der Liebesdienst ist ein starkes Zeugnis der Gemeinde in dieser Welt. Doch wir sollten nicht von der Liebe zeugen, ohne auf den zu weisen, der uns zuerst geliebt hat und aus Liebe zur Welt seinen Sohn hingegeben hat, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Amen.